SR Info. Bilanz am Abend.
Bis 18 Uhr unter anderem diese Themen. Verschärfung um jeden Preis, Merz-Forderung nach Grenzkontrollen und die Brandmauer zur AfD. Schneller als gedacht, die Schleuse Müden ist wieder dicht. Und Weltwirtschaft mit Trump im Nacken, Abschluss in Davos. Dazu begrüßt sie Jochen Marmet.
SR Info.
Merz macht Messerangriff zur Migrationsmachtdemonstration. Der CDU-Chef will kommende Woche im Bundestag Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik einbringen. Als Reaktion auf den Messerangriff in Aschaffenburg und der Forderung nach Verschärfung der Migrationspolitik. Zitat, wir werden nächste Woche in den Deutschen Bundestag Anträge einbringen, die ausschließlich unserer Überzeugung entsprechen. So Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Er fügt hinzu, wir werden sie einbringen, unabhängig davon, wer ihnen zustimmt. Damit nimmt Merz in Kauf, dass eine Mehrheit für die Anträge auch Stimmen von AfD-Abgeordneten bekommen wird. Sabine Henkel.
Es ist noch nicht lange her, da hat Friedrich Merz in mehrere Mikrofone so etwas wie ein Gelübde abgelegt. Eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD wird es nicht geben.
Weil ich dafür mit meinem Wort als Friedrich Merz und 10. Parteivorsitzender der CDU Deutschlands stehe. Eine Zusammenarbeit unter meiner Führung wird es nicht geben. Wenn wir das machen würden, wir würden die Seele der CDU verkaufen. Und das habe ich nicht die Absicht zu tun.
2 Wochen und eine tödliche Messerattacke später hört sich das etwas anders an. Ein psychisch kranker Mann aus Afghanistan hat in Aschaffenburg 2 Menschen getötet. Merz ist sichtlich berührt, auch weil ein 2-jähriges Kind getötet wurde. Er kündigt einen radikalen Kurswechsel in der Asylpolitik an und ergänzt:
Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur, ich gehe keinen anderen.
Völlig egal, wer seinen Weg mitgeht. Die politische Konkurrenz horcht auf und die AfD klatscht in die Hände. Alice Weidel gibt es Merz schriftlich, seinen Weg mitgehen zu wollen. Konsequente Grenzkontrollen, Ausreisepflichtige in Haft nehmen bis zur Abschiebung und ein faktisches Einreiseverbot für Menschen ohne gültige Dokumente. Das CDU-Präsidium beschließt, das in einem Antrag in den Bundestag einzubringen, und zwar in der nächsten Woche. Wer dann zustimmt? Egal. Und wenn es die AfD ist. Hat Merz damit sein Wort gebrochen? Wohl kaum. Wenn die AfD einem Antrag zustimmt, ist das noch lange keine Zusammenarbeit. Offenbar geht es Merz und seinen Leuten darum, Druck zu machen, auch auf die politische Mitte. Markus Söder sieht SPD und Grüne in der Pflicht.
Stimmen da SPD und Grüne dagegen? Puh.
Und sie würden wohl dagegen stimmen, aus politischen, aber auch aus rechtlichen und praktischen Gründen. Denn die Pläne der Union sind nicht so einfach umzusetzen. Wer soll allein die 3.800 Kilometer Grenze auf Dauer kontrollieren? Die Gewerkschaft der Polizei verweist auf den Personalmangel, die SPD auf europäisches Recht, das Merz einhalten muss. Merz aber hat den Ton gesetzt. Seine Entschlossenheit wirkt glaubwürdig. Schließlich hat er einen Politikwechsel versprochen, nicht nur in der Migrationspolitik. Mit Merz soll alles anders, besser werden. Das ist das zentrale Wahlversprechen. Merz oder nichts, kündigt jetzt auch noch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann an.
Wenn andere Parteien da nicht mitmachen, dann können wir halt nicht in die Regierung gehen. So einfach ist das.
So einfach werden es andere Parteien der Union aber nicht machen. SPD und Grüne jedenfalls nicht. Und die AfD, sie applaudiert doch zu Merz Migrationsplänen. Der CDU-Chef aber winkt ab. Wenn sie seinem Antrag zustimmen, seinetwegen. Verhandelt aber werde mit denen nichts. Und schon gar nicht will er mit der AfD regieren. Da wiederholt Merz das, was er schon mehrfach beteuert hat.
Wir wollen sie nicht in der Regierung sehen. Und wir werden alles dafür tun, um genau das zu verhindern.
Zum Thema Grenzkontrollen. Wer seit Mitte September von Luxemburg oder Frankreich aus über die Autobahn ins Saarland fährt, der steht nicht selten am Kontrollposten. Und diese temporären Grenzkontrollen, die haben bei uns im Saarland ja auch schon für viel Kritik gesorgt, auch von Seiten der Politik, von SPD und CDU gleichermaßen. Wie reagiert die saarländische Landespolitik nun auf die neuen Gedankenspiele? Meine Kollegin Sabine Wachs hat sich damit beschäftigt. Sabine, wie fallen die Reaktionen denn aus?
Ja, so ein bisschen so, wie man es erwarten würde. Es ist ja gerade Wahlkampf und da ist dann auch klar, wer sich wie positioniert. Die Saar-SPD, allen voran Ministerpräsidentin Rehler, Zehlinger und Innenminister Joos, die halten das Vorhaben von Friedrich Merz, jetzt dauerhaft die Grenzen zu kontrollieren, für nicht durchsetzbar. Die Ministerpräsidentin, die spricht sogar von einem Desaster für unsere Grenzregion. Und Innenminister Reinhold Joos, der sagt zwar auch ganz klar, dass bei dem Umgang mit Menschen, die illegal nach Deutschland einreisen, nachgebessert werden müsse, aber dass dauerhafte Grenzkontrollen eben da nicht die Lösung sein können und das schon gar nicht hier bei uns in der Region. Und ähnlich sieht das auch der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Konrad, ja auch CDU-Mann. Er stellt sich damit einmal mehr gegen seine eigene Partei und gegen seinen Parteichef Friedrich Merz. Und Konrad sagt ganz klar, die Grenzkontrollen zum Beispiel auf der Goldenen Brem, die binden Mittel, in dem Fall ja dann auch Polizisten, die an anderer Stelle fehlen.
Deshalb fordere ich auch den Abbau dieser stationären Grenzkontrollen, damit ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen für mobile und flexible Kontrollen, die wir brauchen und die es eben auch abgestimmt geben sollte mit unserem Partnerland Frankreich. Denn beide Länder haben ein Interesse daran, dass es Sicherheit gibt und beide sind in Schengen und haben sich eben auch an die Regeln von Schengen zu halten.
Und Schengen sieht ja vor, dass Grenzkontrollen nur temporär wieder eingeführt werden dürfen, immer nur für 6 Monate und das maximal über einen Zeitraum von 3 Jahren.
Also der CDU-Oberbürgermeister hält wenig von dem Vorstoß von Friedrich Merz, Grenzkontrollen dauerhaft wieder in Deutschland einzuführen. Wie sieht's denn nun bei der CDU im Landtag und vor allen Dingen auch beim Spitzenkandidat Roland Theiß aus?
Ja, also wer Roland Theiß kennt, der weiß, er ist eigentlich ein Europapolitiker. Er war bisher oder auch gerade bei Corona jemand, der die damaligen Grenzschließungen ziemlich kritisch gesehen hat und der den Zusammenhalt der Menschen hier bei uns in der Großregion auch politisch immer wieder in den Vordergrund stellt. Und daher überrascht es jetzt schon so ein bisschen, dass sich CDU-Spitzenkandidat Theiß so klar hinter die Forderungen von Friedrich Merz stellt.
Wir brauchen zum Schutz unseres Landes vor illegaler Migration Grenzkontrollen so lange, bis dieses Problem gelöst ist. Es ist gelöst, wenn wir die Außengrenzen des Schengen-Raums effizient gemeinsam schützen, wenn wir ein europäisches Asylsystem haben, das auch funktioniert und angewendet wird. Und dafür brauchen wir derzeit Grenzkontrollen.
Und dann rudert Theiß aber doch noch mal ein bisschen zurück, denn die Grenzkontrollen, die sollen seiner Ansicht nach nicht stationär an den Grenzübergängen stattfinden, wie jetzt aktuell. Nee, Theiß schlägt vor, die Kontrollen vor allem im Hinterland durchzuführen. Das heißt, in einem Radius von rund 30 Kilometern hinter der Grenze, damit dann auch Pendler zum Beispiel nicht mehr im Stau stehen müssen. Aber dieser Vorschlag oder dieser Vorstoß, der ist aktuell rechtlich gar nicht möglich, denn die Bundespolizei hat keine Befugnisse, weiter entfernt von der Grenze Menschen zu kontrollieren und sie gegebenenfalls dann auch zurückzuschicken.
Du sagst gerade, der Vorschlag vom saarländischen CDU-Spitzenkandidaten Theiß, Kontrollen im Hinterland durchzuführen oder dorthin zu verlagern, das ist rechtlich nicht möglich. Wie sieht es denn aus mit dem Willen von Friedrich Merz? Darf und kann Deutschland rein rechtlich dauerhaft seine Grenzen kontrollieren?
Das ist eine etwas kompliziertere Sache. Der Schengen-Kodex ist EU-Recht und der besagt, jetzt mal vereinfacht dargestellt, dass Grenzkontrollen innerhalb der EU nur eingeführt werden, wenn zum Beispiel Großereignisse stattfinden, wie Olympia. Oder wenn es einen Terroranschlag gab und Flüchtige gesucht werden. Oder wenn es zum Beispiel wie 2015 eine große Migrationsbewegung gibt, die eine nationale Verwaltung jetzt nicht ad hoc handeln kann. All das aber, sagt der Rechtswissenschaftler Dominik Prodowski von der Saar-Uni, das sei aktuell nicht der Fall.
Das, was Friedrich Merz fordert, ist rechtswidrig. Selbstverständlich ist es auch möglich, den Schengener Grenzkodex entsprechend zu ändern, dass dauerhafte Grenzkontrollen möglich sind. Allerdings stellt sich auch dann die Frage, ob das mit dem, was wir uns in Europa zum Ziel gesetzt haben, vereinbar ist. Das ist ein Europa ohne Grenzkontrollen, ein Europa ohne Binnengrenzen.
Und dieses Europa, sagt Dominik Prodowski, würde Friedrich Merz dann untergraben. Aber auch das hat der Rechtswissenschaftler klar erklärt. Merz könnte erstmal Fakten schaffen. Er könnte dauerhafte Grenzkontrollen einführen und dann müssten andere EU-Staaten, die EU-Kommission oder gar Bürgerinnen und Bürger klagen. Das wäre übrigens schon jetzt bei den temporären Kontrollen möglich, sagt der Jurist, ist aber bisher nicht passiert und die Chancen, dass es Klagen gäbe, sollte Deutschland seine Grenzen wieder dauerhaft kontrollieren, die schätzt Prodowski deswegen auch als ziemlich gering ein.
Sabine Wachs mit Reaktionen auf die Äußerung von Friedrich Merz in Sachen Grenzkontrollen. Sie hören SR-Info mit der Bilanz am Abend. Eine weitere Perspektive vor der Bundestagswahl, die wurde gestern Abend bei der IHK deutlich. Die IHK Saarland hat nämlich gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Saarland eine Diskussionsrunde mit saarländischen Spitzenkandidaten und Kandidatinnen veranstaltet. Es ging um die Frage, wie bleibt der Wirtschaftsstandort zukunftsfähig? Bestimmtes Thema dabei, die Klima- und Energiepolitik. Lisa Christel aus der SR-Wirtschaftsredaktion war vor Ort.
Im vollbesetzten Saal der IHK herrscht gespannte Aufmerksamkeit. Vertreter der Saarwirtschaft erwarten Antworten auf drängende Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Laut IHK leiden 9 von 10 Unternehmen im Saarland unter hohen Energiepreisen, Bürokratie und Lohnnebenkosten. Herausforderungen, die den wirtschaftlichen Erfolg erheblich ausbremsen. Punkte, die offenbar auch SPD-Spitzenkandidat Esra Limbacher präsent sind.
Deswegen müssen wir vor allen Dingen an 2 Stellschrauben drehen. Das eine ist, dass wir die Energiepreise jetzt endlich in den Griff bekommen. Ein erster Schritt wäre bei den Netzentgelten jetzt sofort möglich. Könnten wir morgen beschließen, wenn alle mitmachen im Bundestag. Ein zweiter Schritt ist ein glaubhafter Weg bei der Entbürokratisierung in diesem Land.
Dass Strom für private Haushalte und die Industrie günstiger werden muss, darüber waren sich die anwesenden Parteivertreter mehr oder weniger einig. Über die Ausgestaltung der Energie- und Klimapolitik lagen die Meinungen, wie zu erwarten, jedoch weit auseinander. BSW-Politikerin Desiree Kani hat Gas als eine Brückentechnologie bezeichnet und schließt Lieferungen aus Russland nicht aus. Ähnliche Worte von AfD-Politiker Carsten Becker.
Es ist zum einen eine Verlängerung der Kohlekraftwerke. Wir wollen Nord Stream instand setzen, auf günstiges Gas setzen, mittelfristig auch auf neue Gaskraftwerke und dann natürlich auf die Kernenergie setzen, dass man dort die Kraftwerke, die man noch wieder instand setzen kann, instand setzen und auch in den Neubau geht. Aber bis dahin müssen wir halt mit Fossilen über die Runden kommen.
Jan Dillschneider von den Grünen lehnt eine solche Energie- und Klimapolitik entschieden ab und verweist auf die hohen Subventionskosten der Atomenergie. Sie wünscht sich günstigen Strom aus klimafreundlichen Energien.
Wichtig ist, die Wirtschaft sofort zu entlasten. Deswegen wollen wir die Stromsteuern senken und die Netzentgelte finanzieren, damit wir die Strompreise senken und eben hier gezielt entlasten. Gleichzeitig möchten wir weiter in erneuerbare Energien investieren, aber auch in Speichertechnologien und effizient, um eben langfristig auch die Strompreise zu stabilisieren.
Auch CDU, SPD und FDP haben sich für den Ausbau erneuerbarer Energien und für die Senkung der Strompreise ausgesprochen.
Wir sagen, wir wollen die Netzentgelte drücken, wir wollen den Strompreis drücken für jeden Kunden, insbesondere auch für die Wirtschaft. Das ist einer der wesentlichen Hemmschuhe der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Wir haben dazu auch einen Gegenfinanzierungsvorschlag gemacht. Insofern wird das eines der ersten Themen sein, das wir nach der Wahl anpacken.
So Roland Theiß von der CDU, dessen Partei auch in der Senkung der Stromsteuer für die Industrie einen Hebel sieht. Die Linke will preisgünstige Sockeltarife für Strom und Heizenergie schaffen. Wer mehr verbrauche, zahle auch mehr, so Michael Arndt. Eines wurde an diesem Abend klar. Die Saarwirtschaft erwartet klare und schnelle Maßnahmen von der nächsten Bundesregierung, damit Deutschland und das Saarland im internationalen Vergleich nicht weiter zurückfallen. Ob die Vorschläge der Parteien dafür ausreichen, wird sich nach der Wahl zeigen.
Wo wir gerade beim Thema Wirtschaft und wie sie fließt sind, Anfang Dezember, da hatte es in der Moselschleuse in Müden gekracht. Ein Frachtschiff hat das Schleusentor aus der Angel gerissen. Die Schleuse musste gesperrt werden. Für einige Industrieunternehmen im Saarland eine mittelschwere Katastrophe. Alles wurde in die Wege geleitet, die Schleuse möglichst bald wieder zu eröffnen. Heute nun haben die Ingenieure des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes endlich das neue Schleusentor in die Kammer gehoben. Und das 2 Monate früher als ursprünglich gedacht. Die Erleichterung war auch in der Saarwirtschaft deutlich wahrnehmbar. SR-Info-Reporter Laszlo Mura berichtet.
Gute Laune bei Liquimolli in Saarlouis. Werksleiter Christian Texter sagt Danke.
Ja, das ist eine Top-Leistung. Man muss ganz klar sagen, da hat alles funktioniert. Jedes Zahnrad hat hier in das andere eingegriffen, sodass schnellstmöglich alles repariert werden konnte. Dafür auch ein großes Dankeschön, Lob von Regierung, von Politik bis an alle Leute, die da mitgewirkt haben, von Handwerkern, die diese Arbeiten erledigt haben. Das ist eine klasse Leistung und da sind wir natürlich sehr, sehr glücklich drüber.
Der Schmiermittelhersteller hatte nach dem Schleusenunfall schnell einen Plan B für seine Tankschiffe, die normalerweise wöchentlich Öl über die Saar lieferten. Bis Ende März sollten stattdessen über 1000 Tanklastwagen eingesetzt werden. Außerdem wollte Liquimolli in Mannheim ein zusätzliches Tanklager anmieten. Beides konnte rechtzeitig storniert und die Folgekosten damit reduziert werden. Nochmal Christian Texter.
Das ist ein Schaden in etwa von 250.000 Euro, die für uns entstanden ist. Ist natürlich im Bezug auf die Gesamtsumme, die wir erwartet hatten, nochmal gut gelaufen. Weil 1,5 Millionen ist halt eine andere Hausnummer als jetzt diese 250.000 Euro. Dementsprechend sind wir froh drum, dass im 1. Februar nochmal die Schleusen öffnen.
Heute früh war es dann soweit. Die Ingenieure des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts haben in Müden das neue Schleusentor in die Kammer eingebaut. Alles lief nach Plan. Das war zwar sowas wie der Höhepunkt der Reparatur, Abgeschlossen ist sie damit aber noch nicht, erklärt Chefingenieur Ulrich Zwinge.
Eine Woche brauchen wir jetzt ungefähr noch, um die ganze Anschlussmimik wieder am Tor herzustellen. Wir müssen die Hydraulik anschließen, wir müssen die Elektroleitung anschließen, den Hydraulikzylinder. Und dann, was eigentlich mit am meisten Zeit kostet, ist das Ganze zu programmieren, sodass wir das dann hinterher automatisch von der Bedienzentrale hier oben am Unterhaupt dann auch bedienen können.
In rund einer Woche sollen erste Probeschleusungen stattfinden und Anfang Februar kann laut WSA sehr wahrscheinlich wieder normal geschleust werden. Das sorgt auch für Erleichterung bei den saarländischen Stahlunternehmen Dillinger und Saarstahl, die auf den Wasserweg angewiesen sind. Auch sie haben dazu beigetragen, dass das neue Schleusentor heute eingesetzt werden konnte. Jonathan Weber von der Stahlholding Saar.
Ja, wir waren permanent in enger Abstimmung und haben auch geholfen bei den Reparaturarbeiten, haben Stahlbauteile geliefert aus unserer eigenen Werkstatt und waren in engem Austausch auch mit der Politik, damit diese Reparaturen doch jetzt deutlich schneller gingen als ursprünglich geplant, weil für uns ganz klar ist der zweitwichtigste Transportweg, sowohl für den Rohstoffzulauf als auch für den Stahlversand, und deswegen sind wir sehr froh, dass das jetzt schneller ging.
Der Stahlverband Saar appelliert an die Politik, der Vorfall müsse ein Weckruf sein, wie fragil die Infrastruktur ist. Der seit Jahrzehnten schleppende Ausbau der Moselschleusen dürfe nicht länger hinausgezögert werden.
Laszlo Murer über das Schleusentor Müden, was wieder eingesetzt wurde. Damit zur größten Tarifrunde, die in diesem Jahr heute in Potsdam angegangen wurde, die Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen angestellte Beschäftigte des Bundes und der Länder. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern 8%, mindestens jedoch monatlich 350 Euro mehr Geld. Eine Frage, die da mitschwingt, passen diese Forderungen überhaupt in die aktuelle Tariflandschaft? Johannes Frevel fasst zusammen.
Mit 2,5 Millionen betroffenen Beschäftigten hat die größte Tarifrunde dieses Jahres begonnen. Die Gewerkschaften fordern für die Mitarbeiter von Bund und Kommunen 8% mehr, monatlich jedoch mindestens 350 Euro. Verdi-Bundeschef Frank Wernicke begründete die Forderung zum Verhandlungsauftakt in Potsdam.
Wir spüren wirklich eine dramatische Situation in der ganzen Breite des öffentlichen Dienstes, insbesondere bei den Kommunen. Hunderttausende von Stellen sind nicht besetzt und gerade in wichtigen Brennpunkten wie Krankenhäusern, Kitas, sind besonders viele Stellen nicht besetzt. Es geht darum, überhaupt die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten.
Gerade deshalb sei die Gewerkschaftsforderung zu hoch, weist Karin Welge, Präsidentin der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände VKA, den Forderungskatalog zurück. Denn noch schneller als ihre Steuereinnahmen klettern die Kosten für Aufgaben, die Bund und Länder den Kommunen ohne ausreichende Finanzierung übertragen, kritisiert Welge. Entsprechend weniger Spielraum bleibe für höhere Löhne.
Das Defizit der Kommunen hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Das zeigt schon, dass wir wirklich vor einer echten Zerreißprobe stehen und dass ich die 8% das überhaupt gar nicht mehr sehe. Das, was geht, geht, und was nicht geht, kommt auch erst gar nicht in Frage.
In der Tarifrunde vor 2 Jahren gelang die Einigung erst nach einer Schlichtung. Auch in diesem Jahr dürfte es harte Tarifauseinandersetzungen geben, erwartet Volker Geier, Verhandlungsführer des Beamtenbunds.
Also die Verhandlungen werden extrem hart werden, davon gehe ich aus, weil einfach die Verteilungskämpfe auch harter werden, das ist ganz, ganz klar. Aber wir wollen eine Lösung am Verhandlungstisch, das ist unser Ziel.
Doch wie passen 8% Tarifforderung in eine Zeit, in der die private Wirtschaft mit Stagnation und Rezession kämpft? Hagen Lösch ist Tarifexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, IW Köln. Er ordnet ein Großteil der Inflationsverluste sei im öffentlichen Dienst zwar schon aufgeholt, es bleibe aber eine Lücke. Arbeitgeber achteten sehr genau auf diese Lohnrunde, denn
gleichwohl gehen natürlich immer gewisse Ausstrahlungseffekte aus von der Branche, der großen Branche, die als erstes verhandelt. Und natürlich, wenn im öffentlichen Dienst hoch abgeschlossen wird, weckt das auch Begehrlichkeiten in anderen Branchen. Weil es klar ist ja nun auch, dass wir auch im öffentlichen Sektor höhere Löhne zahlen müssen. Ich meine, wenn Sie Personal wollen, um den öffentlichen Dienst leistungsfähig zu halten, dann müssen Sie natürlich auch höhere Löhne zahlen, weil man konkurriert natürlich auch ein Stück weit mit der Privatwirtschaft.
Mitte Februar soll weiter verhandelt werden. Im besten Fall könnte in der dritten Tarifrunde Mitte März ein Tarifabschluss gelingen.
Tarifverhandlungen des Bundes und der Kommunen. Johannes Frevel hat berichtet. Zürn, SR-Info, Bilanz am Abend. Weitere Meldungen des Tages hat Peter Weizmann.
Der Landeswahlausschuss im Saarland hat insgesamt 13 Parteien zur Bundestagswahl am 23. Februar zugelassen. Darunter auch die FDP. Zuvor hatte es eine bundesweite Beschwerde gegen die Landeslisten der FDP gegeben, weil unter anderem Stimmzettel handschriftlich ausgefüllt worden sind. Die Landeswahlleitung wies die Beschwerde zurück. Auch zwei Beschwerden gegen die Landesliste der AfD wurden vom Landeswahlausschuss zurückgewiesen, da es sich um parteiinterne Angelegenheiten gehandelt habe. Die Landeslisten der Partei Die Basis und der ÖDP wurden wegen zu wenig Unterstützerunterschriften abgelehnt. Saarstahl Rail hat einen langjährigen Liefervertrag mit der französischen Staatsbahn geschlossen. Nach Firmenangaben wird das Tochterunternehmen von Saarstahl für über 1 Milliarde Euro Schienen liefern. Der Vertrag habe eine Laufzeit von bis zu 6 Jahren. Bei der Herstellung der Schienen, unter anderem aus recyceltem Stahl, werden nach Firmenangaben gegenüber der herkömmlichen Technik jährlich bis zu 200.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden. Der ehemalige österreichische Immobilienunternehmer Benko muss in Untersuchungshaft. Das hat das Landgericht Wien mitgeteilt. Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe war gestern in Innsbruck festgenommen worden. Als Gründe für die Haft nannte eine Sprecherin des Gerichts Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verdächtigt den 47-Jährigen, im Rahmen seines persönlichen Insolvenzverfahrens Vermögenswerte vor Gläubigern und Behörden verheimlicht zu haben. Gegen Benko laufen in Österreich, Deutschland und Italien eine Reihe von Ermittlungen, unter anderem wegen mutmaßlichen Betrugs, Untreue und Bankrotts. Sein Anwalt bestreitet die Vorwürfe. Israel hat im Rahmen des Abkommens mit der Terrorgruppe Hamas eine Liste mit den Namen 4 weiterer Geiseln erhalten, die entlassen werden sollen. Das Büro des israelischen Regierungschefs bestätigte entsprechende Informationen der Hamas. Die 4 Menschen sollen morgen auf freien Fuß kommen. Unter ihnen sind nach Medienberichten auch Soldatinnen. Sie waren 15 Monate lang im Gazastreifen festgehalten worden. Im Gegenzug sollen zahlreiche Palästinenser freigelassen werden, die in Israel inhaftiert sind. Russland hat sich für eine schnelle Wiederaufnahme der Abrüstungsgespräche mit den USA ausgesprochen. Kreml-Sprecher Peskow sagte, natürlich habe man Interesse daran, die Verhandlungen so schnell wie möglich wieder zu beginnen. Der Sprecher der russischen Regierung sagte, bei neuen Gesprächen müsse auch das atomare Potenzial von Frankreich und Großbritannien mit einbezogen werden. Der russische Präsident Putin hatte den letzten Vertrag zur Begrenzung von Atomwaffen 2022 ausgesetzt. Streitpunkt waren die gegenseitigen Inspektionen, die vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs nicht mehr durchgeführt wurden. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev trifft im Finale der Australian Open auf den Italiener Jannik Sinner. Der 23-Jährige hatte sich im Halbfinale in Melbourne gegen den US-Amerikaner Ben Shelton in 3 Sätzen durchgesetzt. Das Spiel von Zverev gegen Sinner findet am Sonntagvormittag statt.
SR Info.
Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist gerade zu Ende gegangen in diesem Jahr unter dem Motto Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter. Und dann kam America First und US-Präsident Trump. Wie Katrin Hondl findet, wir stehen vor einer kapitalistischen Zeitenwende mit unabsehbaren Folgen für alle Beteiligten. Hier ihr Kommentar.
Die Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos sind eine Art Barometer des kapitalistischen Zeitgeistes. Freier Welthandel und internationale Zusammenarbeit, aber auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Inklusion, soziale Gerechtigkeit. Das waren in den vergangenen Jahren Top-Themen, wenn sich die Weltwirtschaftselite in den Schweizer Bergen versammelte. Ein Kapitalismus mit freundlichem Gesicht, getreu der Mission des Weltwirtschaftsforums, den Zustand der Welt zu verbessern. Wie ernst es den Konzernchefs in Davos damit jemals tatsächlich war, war zwar schon immer die Frage, 2025 aber ist klar, mit US-Präsident Trump ist nun ein anderer Kapitalismus zurück, ein hemmungsloser Raubtierkapitalismus, nicht grün, nicht sozial, nicht fair, sondern rücksichtslos und aggressiv. Deals statt Diplomatie, Drill, Baby, Drill statt Klimaschutz. Hyperfossilkapitalismus nennt es die Ökonomin Isabella Weber und spricht von ziemlich dystopischen Zukunftsaussichten. Vor allem dem Wirtschaftsstandort Europa dürften harte Zeiten bevorstehen, denn bei den CEOs in Davos, allen voran den Chefs der großen KI- und Tech-Unternehmen, kommt Trumps kapitalistische Zeitenwende gut an. Kommt nach Amerika, rief der US-Präsident die Unternehmenschefs in Davos auf und lockte unter anderem mit den niedrigsten Steuern der Welt. Wer dem Ruf nicht folgt, soll mit Zöllen bestraft werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versuchte dagegen zu halten. Als Antwort auf Trumps America First Agenda werde Europa einen Gang höher schalten und mit Zuversicht und Selbstbewusstsein wirtschaftspolitisch Gas geben. Die anvisierte Kapitalmarktunion endlich umsetzen, Bürokratie abbauen und die Energiewende vorantreiben. Einfach wird das nicht, vor allem weil die tonangebenden Länder der EU, Deutschland und Frankreich, derzeit vor allem mit sich selbst beschäftigt sind, während der US-Präsident seine Agenda konsequent durchziehen kann. Stärker noch als die EU trifft die von Trump eingeläutete Zeitenwende die Vereinten Nationen. Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation, Kündigung des Pariser Klimaabkommens und für die kommenden 90 Tage ein Stopp sämtlicher US-Zahlungen für Entwicklungshilfe und internationale Zusammenarbeit. Ein herber Schlag für die ohnehin schon chronisch unterfinanzierten UN, vor allem wenn weitere Länder dem amerikanischen Beispiel folgen sollten. Ganz abgesehen von den Auswirkungen des neuen Hyperfossilkapitalismus auf das Klima und die längst überall auf der Welt spürbaren Folgen der Erwärmung, Extremwetter, Dürren, Waldbrände, Stürme. Ihr steht auf der falschen Seite der Geschichte und der Wissenschaft, rief UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Davos. Aber es hörte ihm kaum jemand zu. Guterres sprach beim Weltwirtschaftsforum vor fast leeren Rängen. Auch dies ein Zeichen der Zeitenwende mit unabsehbaren Folgen für die Welt.
Katrin Hondl kommentierte, wo wir bei Klimawandel und Extremwetterereignissen sind, auch die wirken sich auf die Schulbildung weltweit aus. So verpassten über 240 Millionen Kinder ihren Unterricht und das in 85 Ländern. Das zeigt eine Analyse des UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Martin Ganselmeier.
Die UNICEF-Studie ging der Frage nach, welche Auswirkungen extreme Klimaereignisse in aller Welt im vergangenen Jahr auf den Schulunterricht in den betroffenen Ländern hatten. Die Ergebnisse sind besorgniserregend. Als Folge von Hitzewellen, Wirbelstürmen, Überschwemmungen oder Dürren gab es 2024 in 85 Ländern Schulschließungen oder längeren Unterrichtsausfall. Mehr als 240 Millionen Schulkinder konnten längere Zeit nicht in die Schule gehen, also etwa jedes siebte Schulkind weltweit. Drei von vier Kindern, deren Schulunterricht aufgrund von Klimaereignissen längere Zeit ausfiel, leben in Ländern mit niedrigem oder unterem mittleren Einkommen. Besonders betroffen waren Afghanistan, Bangladesch, Mosambik, Pakistan und die Philippinen. UNICEF-Sprecher James Alder. Es trifft ausgerechnet Kinder in Ländern mit dem geringsten Kohlendioxidausstoß. Die Schulkinder dort tragen die schwerste Last und zahlen den höchsten Preis für die Klimakrise, die sie nicht verursacht haben. In Afrika kam zu den Folgen des Klimawandels noch das Wetterphänomen El Niño hinzu. Dies sorgte für Überschwemmungen in Ostafrika und schweren Dürren im südlichen Afrika. Aber auch Schulkinder in Europa litten unter Klimaereignissen. In Italien fiel wegen der Überschwemmungen im September für fast 1 Million Schulkinder der Unterricht aus. Die größte Gefahr für Schulkinder sieht UNICEF-Sprecher James Elder jedoch in immer häufiger auftretenden Hitzewellen. Die Körper der Schulkinder können mit extremer Hitze schlechter umgehen als Erwachsene. Ihre Körper erhitzen schneller, sie schwitzen weniger effizient und sie kühlen langsamer ab als Erwachsene. Im April des vergangenen Jahres konnten fast 120 Millionen Kinder in Südasien aufgrund von Hitzewellen nicht zur Schule gehen. In Bangladesch und auf den Philippinen mussten bei Temperaturen bis zu 47 Grad die Schulen geschlossen werden. Der Klimawandel, so die UNICEF-Studie, ist somit langfristig auch eine Bedrohung für die Bildungschancen von Kindern, gerade in ärmeren Ländern. Ein besonderes Risiko, so UNICEF-Sprecher James Elder, besteht für Mädchen.
When you get prolonged school closures.
Nach längeren Schulschließungen ist es für die Mädchen oft schwierig, zur Schule zurückzukehren. Ihnen drohen dann Kinderheirat und Kinderarbeit. Die Ergebnisse der Studie sind ein Weckruf für die Weltgemeinschaft, betont das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Die Auswirkungen des Klimawandels durch Extremwetter sind immer stärker spürbar. Und sie treffen vor allem die Schwächsten, die um ihre Zukunftschancen gebracht werden.
wie der Klimawandel Schulbildung beeinträchtigt. Martin Ganselmeier hat berichtet. Damit zu den Wetteraussichten für dieses Wochenende. Für Saarland in der Nacht, die Temperaturen bleiben relativ stabil, so zwischen 8 und 9 Grad. Es kann hier und da schon ein bisschen Regen oder Nieselregen geben. Morgen dann am Samstag auch dichte Wolken, zeitweilig Regenböger, Südwestwind, sehr mild, 10 bis 13 Grad. Und der Blick auf den Sonntag zeigt bei Wolken und etwas Sonne auch überwiegend trocken der Sonntag. Die Tiefstwerte morgens 2 bis 5, 6 bis 10 am Tag dann. Soweit die SR-Info. Bilanz am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmit. Ich wünsche Ihnen ein friedliches Wochenende. Bis dann.